RD.
Tag 1 nach dem Attentat auf einen russischen General in Moskau. Wie reagiert der Kreml?
Tag 1029 im Ukraine-Krieg. Wie sieht der Alltag kurz vor Weihnachten in Kharkiv aus, einer Großstadt, die ständig von der russischen Armee angegriffen wird?
Tag 10 nach dem Ende des Assad-Regimes in Syrien. Welche Schritte der Normalität gibt es unter der islamistischen Übergangsregierung?
Ich bin auf Anweisung des ukrainischen Geheimdienstes nach Moskau gekommen. Dann habe ich einen Roller gekauft. Die Sachen für die Bombe sind ein paar Monate später angekommen. Das ist dann neben das Haus des Generals gestellt worden. Und dann, als er aus dem Haus rausging, habe ich den Knopf gedrückt.
Gestern früh in einem Wohngebiet in Moskau. An einem Elektroroller explodiert eine Bombe und tötet Igor Kirillow, einen hochrangigen General, und dessen Assistenten. Der Mann, den wir da eben gehört haben, das soll der Attentäter sein. Russland meldet die Festnahme des Mannes und veröffentlicht ein Video, das den Attentäter zeigen soll. Herzlich willkommen, ich bin Matthias Störmer und freue mich, dass ihr dabei seid in der neuen Folge von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und wir sprechen natürlich über dieses Ereignis gestern in Moskau, das Attentat auf den russischen Militärvertreter, offenbar in Auftrag gegeben von der Ukraine. Auch bei mir im Studio ist Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hi Jan.
Hallo Matthias.
Jan, du hast heute alles beobachtet, was Nachrichtenagenturen, Reporter und Korrespondenten aus der Ukraine und aus Russland berichten. Wie sind denn heute die Reaktionen nach diesem Attentat?
Zum einen hat angeblich eine russische Militäroffensive in der Grenzregion Kursk begonnen, bei der ukrainische Truppen zurückgedrängt werden sollen. Das berichtet zumindest die ukrainische Armee. Und dann ist da eben diese Festnahme des angeblichen Attentäters. Das russische Ermittlungskomitee sagt, dass es sich um einen jungen Mann mit usbekischer Staatsbürgerschaft handelt. Der Mann habe gestanden, von ukrainischen Spezialkräften rekrutiert worden zu sein. Svetlana Petrenko vom russischen Ermittlungskomitee macht außerdem Angaben zu dem Video, das den Attentäter zeigen soll.
Das Filmmaterial dieser Kamera wurde online an die Organisatoren des Terroranschlags in die Stadt Dnipro übertragen. Dem Täter wurde eine Geldprämie in Höhe von 100.000 US-Dollar und die Ausreise in ein europäisches Land zugesichert, um dort zu leben.
Was gibt es denn Neues zum Kriegsgeschehen an der Front und anderswo? Was sind die Nachrichten und Bilder heute?
Aufhorchen lässt zum einen das, was das US-Militär verlauten lässt. Bei den Gefechten in der russischen Region Kursk, die teilweise von ukrainischen Truppen besetzt sind, sollen hunderte Nordkoreaner getötet oder verletzt worden sein. Auch die Ukraine hat Informationen, dass viele Nordkoreaner in Kliniken in Moskau eingeliefert worden seien. Seit ein paar Wochen schon sollen nordkoreanische Soldaten ja an der Seite der Russen kämpfen, um russisches Gebiet von den Ukrainern zurückzuerobern. Diese Beteiligung Nordkoreas in dem Krieg hat international für Empörung gesorgt. Außerdem ein Blick an die Front. Russland meldet weitere Geländegewinne in der Ukraine. Das lässt sich zwar nicht unabhängig überprüfen, aber die ukrainischen Truppen sollen schon länger in der Defensive sein. Besonders kritisch scheint die Lage in der Stadt Pokrowsk, eine strategisch wichtige Industrie- und Bergbaustadt. Russische Soldaten scheinen die Stadt umkreist zu haben und es gibt auch Berichte, wonach viele ukrainische Soldaten Pokrowsk schon verlassen haben. Ein Reporter hat für das ZDF diesen Einwohner mit seinem Fahrrad vor das Mikrofon bekommen.
Wir werden die Stadt morgen verlassen. Die Russen sind nur noch 1,5 Kilometer von meinem Haus entfernt.
Schon lange schwer gebeutelt vom Krieg und von russischen Angriffen ist die zweitwichtigste Stadt der Ukraine, Kharkiv. Unweit der Front, immer wieder schlagen Raketen in der Stadt ein, die einst mehr als 1 Million Einwohner hatte und als bedeutendstes Wissenschafts- und Bildungszentrum der Ukraine galt. Schwer beschädigt sind mittlerweile weite Teile Kharkivs, auch im Zentrum. Stefan Brandt war in den vergangenen Tagen für die deutsche Hilfsorganisation HELP in Kharkiv und er hat seine Eindrücke bei 6.30 geschildert, dem News-Podcast von 1Live vom WDR.
Als ich beispielsweise in einem Außenbezirk war von Kharkiv und ich diesen Artillerieton, also war so ein ganz tiefes Knallen, kann man sagen, erschütterndes Gefühl, das geht einem durch den ganzen Körper. Wenn man das halt aus 20 Kilometern Entfernung schon hört, dann weiß man, was das für unglaubliche Zerstörung anrichten kann. Diese Erinnerung trägt man dann irgendwie natürlich auch mit nach Hause und lässt einen auch nochmal hier ganz anders auf sein Leben in Deutschland blicken.
Millionen orthodoxe Christen in der Ukraine feiern Weihnachten und auch in diesem Jahr findet das Fest im Ausnahmezustand statt. Stefan Brandt von HELP erzählt von einem zentralen Platz im Zentrum von Charkiw.
Normalerweise steht dort ein riesiger Tannenbaum. Der wurde aber jetzt beispielsweise auf einen unterirdischen Platz, also in einen U-Bahn-Aufenthaltsraum, kann man sagen, Halle verlegt. Und sie haben diesen Baum halt eben unterirdisch verlegt, weil sie halt Angst haben, sich mit vielen Menschen an einem Ort zu versammeln, weil sie eben Angst haben, dass wenn dort viele Menschen zusammenstehen, sie halt eher ein wahrscheinliches Ziel werden. Und ja, das fasst eigentlich die Stimmung und Zusammenhang mit Weihnachten schon ganz gut zusammen.
Nicht nur Weihnachten spielt derzeit eine große Rolle. Charkiw gilt schon immer als fußballverrückt. Unvorstellbar. Vor 12 Jahren sind im dortigen Metalliststadion noch Fußball-EM-Spiele ausgetragen worden. Darunter ein Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande. Stefan Brandt erzählt, dass seine Hilfsorganisation in Charkiw jetzt auch ein Fußballprojekt für Kinder unterstützt.
An dem Ort, wo die Kinder Fußball spielen, um sie herum in den umliegenden Hochhäusern oder Wohngebäuden, da sind auch viele Fenster geborsten. Die Häuser selbst haben schwere Angriffe hinter sich. Also die spielen quasi in einer Kriegskulisse Fußball. Also das ist ein ganz normaler Fußballplatz, den man so kennt, aber die Szenerie außenrum ist alles andere als normal. Aber das können die Kinder, diese Szenerie und das Erlebte, können die Kinder beim Fußballspielen halt einfach mal vergessen und ausblenden.
Eindrücke von Stefan Brandt aus Charkiw im WDR-Podcast 6:30. Vom Alltag in der Ukraine zum Alltag in Syrien. Während die einen versuchen, das Leben mitten im Krieg zu organisieren, wollen die anderen einen neuen Alltag nach einem gestürzten diktatorischen Herrschaftssystem hinbekommen. Vor 10 Tagen haben vor allem islamistische Gruppen in Syrien das Regime von Diktator Assad gestürzt. Seitdem geben sich die neuen Übergangsherrscher gemäßigt und versichern, dass sie alle Gruppen und Religionen im Land frei leben lassen wollen. Immer wieder gibt es zwar Berichte, dass das nicht ganz stimmt, aber trotzdem zeigen Korrespondenten oft hoffnungsvolle und aufbruchswillige Bilder aus Syrien. Jan Busche aus der Nachrichtenredaktion. Du hast heute auch beobachtet, was im Land passiert ist und bringst auch gute Nachrichten mit.
Zum Beispiel zum Thema Weihnachten, weil wir das ja eben bei der Ukraine schon hatten. Das internationale katholische Hilfswerk Kirche in Not berichtet nämlich aus Aleppo, das ist die zweitgrößte syrische Stadt. Die neuen Machthaber dort hätten die Christen aufgefordert, ihre Weihnachtsfeiern vorzubereiten und durchzuführen. Deshalb werden jetzt dort Kirchen weihnachtlich geschmückt. Auch christliche Schulen sollen gerade erst wieder geöffnet haben und Gottesdienste am Sonntag sollen bereits wie gewohnt stattfinden in Aleppo.
Und ein weiteres gutes Zeichen kommt auch aus dem wirtschaftlichen Bereich.
Und zwar aus der Hauptstadt Damaskus. Am internationalen Flughafen wird der Betrieb langsam wieder aufgenommen. Die staatliche Syrien-Air ist von dort zum ersten Inlandsflug nach dem Assad-Sturz gestartet. In der Tracking-App Flightradar24 war ein Hin- und Rückflug von Damaskus nach Aleppo zu beobachten. In der nordsyrischen Stadt ist der zweitgrößte Flughafen des Landes. Und der türkische Sender TRT World zeigt Bilder aus den Terminals. Auch dort wird repariert und neue Technik installiert, sodass bald weiterer Verkehr aufgenommen werden kann.
Ja, gestern gab es historische Bilder aus Damaskus vom Dach der französischen Botschaft. Nach 12 Jahren sind dort die Türen der französischen Botschaft wieder geöffnet worden. Und französische Sicherheitskräfte haben die Tricolore auf dem Botschaftsgebäude gehisst. Ob die französische Botschaft tatsächlich bald ihre Arbeit in Syrien wieder aufnimmt, ist zwar noch unklar, aber ein erstes wichtiges Zeichen ist damit ja gesetzt, Jan. Wie geht Deutschland an diese Sache ran?
Ganz ähnlich wie Frankreich. Das Auswärtige Amt hat nämlich mitgeteilt, dass sich deutsche Diplomaten das Botschaftsgebäude in Damaskus angeschaut haben, das ebenfalls seit 2012 geschlossen ist. Jetzt sollen, Zitat, alle Optionen geprüft werden, inwiefern und wann Deutschland eine Präsenz in Damaskus wiederherstellen kann. Diplomaten sind dazu auch schon im Austausch mit Vertretern der syrischen islamistischen Übergangsregierung.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Täglich morgens und abends in der ARD-Audiothek. Also lasst uns ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Tschüss und bis morgen.